Der Hintergrund ist der, dass Gruppentherapie in Physio- und Ergotherapie eigentlich laut Heilmittelkatalog für ganz viele Indikationen und in ganz vielen Konstellationen möglich ist und sogar eigentlich bevorzugt werden soll, wenn nichts dagegen spricht. Die Situation, die wir aber haben, ist, dass Gruppentherapie ganz, ganz wenig in den Praxen angewandt wird. Es gibt vielfältige Gründe dafür, aber es ist eigentlich schade, weil Gruppentherapie durchaus ja Vorteile auch haben kann, wenn man zum Beispiel an gruppendynamische Effekte denkt.
Hallo, ihr hört UP Podcast, den Podcast rund um Therapie und Praxis. Heute geht es bei uns um Gruppentherapie in Ergo- und Physiotherapiepraxen. Wie lässt sie sich einfacher umsetzen und attraktiver für PatientInnen gestalten? Antworten darauf möchte die PRIO-PEC-Studie der Uni Freiburg liefern. Die Physiotherapeutin Dr. Angelika Eisele-Metzger und der Ergotherapeut Dr. Sebastian Voigt-Radloff stellen euch das Studienprojekt im Gespräch mit OP-Ressortleiterin Dr. Barbara Wellner vor. Viel Spaß beim Hören.
Herzlich willkommen, mein Name ist Barbara Wellner und ich habe heute zwei Gäste zu Besuch. Zum einen Angelika Eisele-Metzger und Sebastian Voigt-Radloff. Hallo ihr beiden.
Hallo.
Stellt euch doch mal kurz bitte vor, wer ihr seid.
Ja, meinen Namen hast du ja schon genannt. Ich sage erstmal vielen Dank, Barbara, dass wir unser Projekt hier vorstellen dürfen. Ich bin von Haus aus Ergotherapeut, seit 1993, seit 1994 am Universitätsklinikum Freiburg. Dort in der Geriatrie gestartet und habe die ambulante geriatrische Reha dort aufgebaut, aber auch zum Beispiel Gruppenbehandlungen für Demenzerkrankte und ihre Angehörigen mitentwickelt in einem interdisziplinären Team von Physiotherapeuten, Ergotherapeutinnen, Logopädinnen und die Angehörigengruppe wurde dann auch von Sozialarbeiterinnen mitbetreut. Und so ging es eigentlich bei mir weiter, dass ich immer sehr interdisziplinär ausgerichtet war in meiner therapeutischen Laufbahn, die dann aber überging in eine forscherische Laufbahn. Ich durfte dann über Cochrane in Deutschland in die Versorgungsforschung sozusagen im Laufe der letzten Jahre und bin eigentlich seit 15 Jahren nur noch Forscher, Forschungsprojektkoordinator und Leiter von verschiedenen Projekten. Und hier in meiner jetzigen Position darf ich für die Therapiewissenschaft und Pflegewissenschaft Versorgungsforschungsprojekte anleiern, koordinieren, leiten.
Danke.
Ja, und vielen Dank meinerseits auch, dass wir heute die Möglichkeit haben, das Projekt hier vorzustellen. Genau, mein Name ist Angelika Eisele-Metzger. Ich bin Physiotherapeutin von Haus aus, habe auch etwas an praktischer Erfahrung. Ich habe in einer orthopädischen Reha-Klinik für eine Weile gearbeitet, dort unter anderem auch Gruppentherapie gemacht, aber auch ganz viel Einzeltherapie und habe mich dann entschlossen, noch ein Studium in Public Health draufzusetzen, ging dann weiter mit Promotion und gelandet bin ich schlussendlich dann in Freiburg im Institut für Evidenz in der Medizin an der Uniklinik und bei der Cochrane Deutschland Stiftung, wo wir uns jetzt viel mit sogenannten Evidenzsynthesen beschäftigen. Das sind Übersichtsarbeiten, wo wir versuchen, alle verfügbaren Studien, alle verfügbaren Erkenntnissen zu einem Thema zusammenzufassen. Das mache ich jetzt ganz viel, beschäftige mich ganz viel mit dieser Methodik und freue mich aber, dass es immer wieder Bezüge zur Physiotherapie und allgemein zur Therapie auch gibt und Möglichkeiten, eben auf dem Gebiet weiterhin zu arbeiten.
Ja, vielen Dank euch beiden. Ihr habt es ja schon erwähnt, es gibt ja einen bestimmten Grund, warum ich euch eingeladen habe, denn es gibt ein aktuelles Projekt, das heißt PRIO-PEC. Was verbirgt sich dahinter und wofür steht es?
Ja, kurz, PRIO-PEC hört sich gut an. Was sich dahinter verbirgt, ist ein bisschen stelzig. Der Titel heißt Prioritär umsetzbare Physio- und Ergotherapeutische Gruppentherapien. Also PRIO und ist klar, wo es herkommt. Und dann steht PEG für Physio- und Ergotherapie und eben für Gruppentherapie. Und kurz gesagt geht es darum, dass wir Gruppenbehandlungen für Physio- und Ergotherapeutische Praxen einfacher machen wollen und für ihre Patienten attraktiver machen wollen.
Danke. Das ist die Abkürzung. Was ist denn der Hintergrund? Wie seid ihr zu dieser Studie gekommen? Was motiviert euch, das zu untersuchen?
Ja, der Hintergrund ist der, dass Gruppentherapie in Physio- und Ergotherapie eigentlich laut Heilmittelkatalog für ganz viele Indikationen und in ganz vielen Konstellationen möglich ist und auch laut Heilmittelkatalog sogar eigentlich bevorzugt werden soll, wenn nichts dagegen spricht, also wenn es erlaubt ist und wenn das für die Patientinnen passt und eben dazu passt. Die Situation, die wir aber haben, ist, dass Gruppentherapie ganz, ganz wenig in den Praxen angewandt wird. Die Gründe dazu kann man mutmaßen. Wir haben natürlich auch schon mit KollegInnen aus der Praxis zum Beispiel gesprochen. Es gibt vielfältige Gründe dafür. Aber es ist eigentlich schade, weil Gruppentherapie durchaus ja Vorteile auch haben kann, wenn man zum Beispiel an gruppendynamische Effekte denkt, also dass einfach zum Beispiel PatientInnen in der Gruppe mit Leuten zusammen sind, die die gleichen Erfahrungen wie sie machen und dass das entsprechend zum Beispiel sehr unterstützend auch wirken kann. Und was natürlich auch ein Vorteil sein könnte, ist, dass Gruppentherapien geeignet sind, zum Beispiel Wartezeiten zu verkürzen, wenn man natürlich mehr Patienten gleichzeitig behandeln kann und je nachdem auch vielleicht aus ökonomischer Sicht manchmal besser sind, einfach weil es kostengünstiger ist.
Ja, danke, du hast es gesagt. Gruppentherapie ist möglich in allen Berufen. Ihr konzentriert euch auf die Physio- und die Ergotherapie und wollt es untersuchen. Welche Ziele genau verfolgt euer Projekt?
Also das übergeordnete Ziel, da wo wir am Ende hinwollen, ist es, dass wir einen Leitfaden erstellen wollen, der es für die Praxen, für die TherapeutInnen leichter macht, Gruppentherapie da anzuwenden, wo es sinnvoll ist. Sprich, es soll einmal deutlich werden, wo ist es denn überhaupt sinnvoll? Es macht ja vielleicht nicht überall Sinn, in welchen Situationen, welchen Konstellationen und aber auch eben Faktoren, die wichtig sind, die es zu beachten gibt. Der Leitfaden soll als Hintergrund einmal Evidenz, also Erkenntnisse aus Studien beinhalten, also was sagt die Wissenschaft dazu, aber auch praktische Erfahrungen und Überlegungen. Genau, und zusätzlich sollen auch noch Erkenntnisse aus der Implementierungswissenschaft, also aus der Wissenschaft sozusagen, die sich damit beschäftigt, wie kann ich denn ein Programm oder eine Therapieform am besten in die Praxis bringen, sollen da auch einfließen. Wir werden diesen Leitfaden auch pilotieren in mehreren Therapiepraxen, um so einfach auch sicherzustellen, dass der wirklich was bringt, praktisch. Und ja, also das ist so das übergeordnete Ziel, da wo wir hinwollen, dass wir das einfach für die Praxen erleichtern wollen, auch Gruppentherapie anzuwenden, wenn es dann eben Sinn macht und dort, wo es Sinn macht.
Ich bin jetzt schon auf die Ergebnisse gespannt. Wahrscheinlich macht ihr das Projekt ja nicht alleine. Wer ist daran beteiligt und wie wird die Studie finanziert? Könnt ihr was dazu sagen?
Ja, ich fange mal mit dem zweiten Teil der Frage an. Wie wird die Studie finanziert? Es ist ja sehr wichtig, dass man eine ordentliche Finanzierung hat, um dann auch eine Dreijahresstudie da mitmachen zu können. Sie wird finanziert vom Innovationsfonds beim gemeinsamen Bundesausschuss. Und das ist ja ein sehr großer Förderer von Versorgungsforschung. Und die haben jetzt auch die Linie für Therapiewissenschaften mit in die Ausschreibung genommen. Das ist wirklich auch ein Fortschritt insgesamt für die Akademisierung der Therapieberufe. Und da haben wir uns eben beworben mit unserer Idee und haben den Zuschlag bekommen. Und weil du nach den Beteiligten gefragt hast, Barbara, ein großes Anliegen ist partizipative Forschung. Wir wollten immer die Betroffenen sehr früh mit reinnehmen, so dass wir bei der Förderantragstellung schon quasi einige Mitglieder für den zukünftigen Beirat eingeworben haben und mit denen gesprochen haben, können wir nicht beim Förderantrag auch schon helfen. Dann konnten wir auch in den Förderantrag reinschreiben. Bei uns werden Patienten gehört, bei uns werden therapeutische Praktikerinnen gehört. Wir haben auch Ärztinnen mit dabei, eine Ärztin und Vertreter der Krankenkassen, sodass wir schon bei der Antragstellung diese ganzen Ausbalanc- oder Verhandlungsgeschichten, ja, wie wird Gruppentherapie dann hinterher finanziert, auch schon mit Krankenkassenvertretern andenken konnten und gesagt haben, wir machen einen paritätisch besetzten Beirat, damit immer wieder alle Meinungen gehört werden. Vertreterinnen der Therapiewissenschaften haben wir auch dabei. Es gibt ja therapiewissenschaftliche Gesellschaften für Ergotherapie und Physiotherapie. Und das ist sozusagen unser strategisches Gremium, was dann für alle wichtigen Entscheidungen einbezogen wird. Und Auf der operativen Ebene arbeiten zwei Abteilungen des Universitätsklinikums zusammen. Das ist eben das Institut für Evidenz in der Medizin, wo die Angelika arbeitet. Und ich bin da sehr froh, dass wir da eine Kooperation eingehen konnten. Ich habe da früher auch gearbeitet, von daher waren da schon Beziehungen vorgebahnt. Das war ganz
Okay.
nett. Und die andere Abteilung ist, in der ich hauptsächlich jetzt arbeite, das ist die sogenannte Severa-Sektion für Versorgungsforschung und Rehabilitationsforschung. Und die beiden Teams arbeiten eng zusammen, damit das ganze operative Geschäft, ob von Studienprotokoll schreiben, diese ganze Literatur recherchieren, die Befragungen planen und machen, das machen wir alles zusammen. Und ich habe den Eindruck, das läuft ganz gut.
Verstehe. Und ihr habt von Anfang an schon die Wahrscheinlichkeit der positiven Finanzierung erhöht, indem ihr, wie du schon sagtest, eben Beteiligte, gerade auch die Krankenkassen, ne? Weil ihr ja, wie ihr gesagt habt, ne, es ist am Ende der Geschichte natürlich die Evidenz und die Umsetzung in den Praxen, aber es kostet und es muss finanziert werden. Deswegen, ja, habt ihr eure Möglichkeiten da erhöht. Und es ist ja offensichtlich auch positiv entschieden worden, dass die Studie, wie du schon sagtest, 3 Jahre jetzt finanziert wird von dem Innovationsfonds des GBA, ne? Ja, tolle Sache. Wie ist denn jetzt der grobe Zeitplan insgesamt dieser 3 Jahre? Und wir haben jetzt November 2025. Wo steht das Projekt aktuell?
Also das erste halbe Jahr, da haben wir die ganzen notwendigen Vorbereitungen wie Ethikvotum und Studienprotokoll und Studienregistrierung gemacht. Und das Institut für Evidenz hat mit den Recherchen begonnen zur Evidenz bei bestimmten Diagnosegruppen, wenn man da Gruppentherapie anbietet. Und dann gab es eine wichtige Entscheidung, eine strategische Entscheidung vom Beirat. Wir hatten aufgrund von Verordnungshäufigkeiten uns für 10 mögliche Diagnosefelder entschieden. Dazu gab es dann diese Recherchen, und die Ergebnisse der Recherchen und der Verordnungshäufigkeiten und praktische Erwägungen sind dann zusammengekommen, sodass der Beirat gesagt hat, wir entscheiden uns jetzt mal für 4 bestimmte Diagnosen. Da können wir später nochmal drauf eingehen. Aber das war ein großer Meilenstein, der im September stattfand. Dann laufen jetzt Befragungen von Patientinnen und Therapeutinnen zu ihren praktischen Erfahrungen mit Gruppentherapie. Und wir hoffen, das in diesem Jahr abschließen zu können. Und in 26 werden wir den Leitfaden erstellen und ihm einen Praxistest unterziehen. Und in 27 werden wir den Leitfaden aufgrund der Praxistestergebnisse versuchen zu optimieren und dann eben als Online-Portal zur Verfügung stellen. Und das letzte Jahr ist dann auch noch davon geprägt, dass wir Publikationen vorbereiten und alles, was wir an Daten haben, analysieren und dem Fördergeber auch berichten.
Du hast ja eben gesagt, ihr hattet euch 10 Felder, Behandlungsfelder ausgesucht und der Beirat hat dann entschieden, das eben aufgrund der Ergebnisse zu reduzieren. Für welche Diagnosen bzw. Diagnosegruppen, wenn wir uns die Heilmittelrichtlinie bzw. den Heilmittelkatalog angucken, kommt jetzt Gruppentherapie in der Ergo- und Physiotherapie bei euch in Frage, wofür ihr den Leitfaden erstellt und was ihr jetzt da genauer untersucht?
Ja, also wir hatten basierend auf Krankenkassendaten da am Anfang häufig, also die Diagnosen rausgesucht, wo es häufig Verordnungen gibt in der Ergo- und Physiotherapie und für die man prinzipiell eben also anwenden kann. Das ist nicht ausschließlich, also es gibt auch noch weitere Diagnosen, bei denen das theoretisch möglich ist, aber das war so unsere Entscheidungsgrundlage am Anfang. Wir nehmen jetzt die, für die einfach am häufigsten wirklich auch Physio- und Ergotherapie verordnet wird. Und die Daten haben wir bekommen einmal von der BARMER und von der AOK. Und die 10 Diagnosegruppen, die das schlussendlich dann waren, sind einmal Rückenschmerzen, dann Schulterbeschwerden. Also das sind jeweils immer einige ICD-10-Codes zusammengefasst sozusagen. Und dann gab es noch einige Codes im Zusammenhang mit Mobilität und Gang, Sturzgefährdung und so weiter. Das waren jetzt 3 Diagnosen für die Physiotherapie und für die Ergotherapie, da entfallen die anderen Diagnosen drauf, waren das einmal grob Stichwort Kinder und da vor allem Entwicklung, Probleme bei der Entwicklung, Entwicklungsverzögerung, dann Schlaganfall, Depression, Morbus Parkinson, Multiple Sklerose, Demenz und Querschnittlähmung. Das waren die Diagnosen, mit denen wir sozusagen losmarschiert sind in unsere Literaturrecherche und erstmal geguckt haben, was gibt es da so an Literatur, an systematischen Übersichtsarbeiten, aber auch an Einzelstudien, wo es keine systematischen Übersichtsarbeiten gab. Wir haben dann da ganz viel zusammengetragen an Literatur eben, haben versucht, das zu ordnen und da aussagekräftige Ergebnisse abzuleiten, soweit es möglich war. Und wie Sebastian vorher schon gesagt hat, hat sich der Beirat dann für jeweils, also für Physiotherapie und Ergotherapie, jeweils zwei Diagnosen entschieden, mit denen wir sozusagen dann weitermachen wollen, primär in der Leitfadenerstellung. Und das waren dann schlussendlich für die Physiotherapie Rückenschmerzen und dieser Mobilitäts Block, den ich da vorher erwähnt hatte, also Mobilität, Sturz, Gefährdung, Gang, Schulung und so weiter. Und für die Ergotherapie waren es einmal Multiple Sklerose und
Depression.
danke. Depression. Genau. Und Depression. Und mit diesen Diagnosen marschieren wir sozusagen weiter. Es heißt nicht, dass wir uns nur noch auf diese Diagnosen konzentrieren. Also wenn wir weitere Evidenz zu anderen Diagnosen finden, dann werden die auch in den Leitfaden fließen. Aber das ist das, worauf wir uns jetzt primär konzentrieren.
Danke, du hast jetzt was zu den Diagnose- oder den Störungsfeldern gesagt, die ihr euch jetzt näher anguckt. Welche Daten erhebt ihr denn in der Studie? Also sowohl was die Literatur angeht, als auch eben die Daten bei den PatientInnen und bei den KollegInnen und Kollegen.
Also die erste Datenerhebung war das, was ich gerade eben schon erwähnt hatte. Also da hatten wir circa 2000 Studien durchgeguckt auf Titel- und Abstract-Ebene, dann nochmal 500 Volltexte uns näher angeguckt. Das waren sozusagen die Daten, die wir da jetzt schon erhoben haben oder gesichtet haben. Und die zweite große Datenerhebung ist im Prinzip dann jetzt eine bundesweite Online-Befragung von Physiotherapeutinnen und Ergotherapeutinnen und Patientinnen. Und zwar streben wir da an, 100 Therapeutinnen zu befragen und 300 Patientinnen. Das läuft gerade. Und was wir jetzt parallel angefangen haben, ist ein großer und auch formaler systematischer Review zum Thema oder zur Fragestellung, inwieweit Ergotherapie und Physiotherapie, Gruppentherapie einer Einzeltherapie nicht unterlegen ist. Also, wo wir gezielt wirklich nach Studien suchen, die zum Beispiel eine Physiotherapie-Einzeltherapie mit einer Physiotherapie-Gruppentherapie vergleichen, mit sehr ähnlichen Inhalten und auch ähnlicher Intensität, wo man dann möglichst eben ableiten kann, ja, wie da die Evidenz, wie da die Studienlage dazu ist. Und das ist offen für alle Diagnosen, also dieser systematische Review. Das heißt, wir werden möglicherweise was zu diesen vier ausgewählten Diagnosen finden, aber möglicherweise auch noch Erkenntnisse zu noch ganz anderen Diagnosen. Genau, da bin ich sehr gespannt. Das läuft jetzt oder läuft gerade an.
Jetzt hast du gesagt, ihr guckt euch die Literatur an, ihr befragt KollegInnen und eben auch Patientinnen und Patienten nach ihren Erfahrungen mit Gruppentherapie. Warum genau berücksichtigt ihr die Perspektive der Patientinnen und Patienten auch in eurer Studie?
Wir haben ja, ich hatte ja schon berichtet, dass wir schon bei der Antragstellung Patientinnenvertretungen mit einbezogen haben, aber auch die Praktikerinnen, die uns dann von ihren Erfahrungen berichtet haben. Und da war immer wieder ein sehr prominenter Punkt, dass Patientinnen von Gruppentherapie profitieren können, insbesondere durch den sogenannten Peer Support. Also ich bin nicht alleine. Ich kann mein Problem erzählen. Ich spüre, die anderen haben ein ähnliches. Die anderen haben vielleicht sogar eine Lösung, weil die die Versorgungskette besser kennen, weil die eine Coping-Strategie haben, die mir im Leben nicht eingefallen wäre. Also das sind natürlich jetzt so ein bisschen sehr plakativ, aber man kennt es ja auch aus der Selbsthilfeforschung, dass dieser Peer-Support sehr gut funktioniert. Und wenn man das in therapeutischen Gruppen auch ein bisschen mit, wie soll ich sagen, unterstützt, dann kann man die Gruppendynamik besser aufnehmen und so weiter. Aber dafür muss so eine Gruppenanleitung eben auch die individuellen Leistungsfähigkeit und die individuelle Bedürfnisse gut berücksichtigen. Und weil wir da gute Empfehlungen in unserem Leitfaden einbauen wollen, auch für die Gruppenanleitungen, war es uns sehr wichtig, dass wir die Patientinnen und ihre Erfahrungen mit hineinnehmen, um da dann auch wirklich patientinnenorientierte Empfehlungen zu geben. Das ist so der Hauptpunkt, warum wir Patienten mit reingenommen haben und warum die Perspektive der Patientin uns so wichtig ist.
Ihr wollt, also das hört man ja absolut durch, dass ihr die Umsetzungswahrscheinlichkeit, je nachdem wie die Ergebnisse dann auch sind, die Umsetzungswahrscheinlichkeit maximal erhöhen wollt auf allen Seiten, ne, bei allen Beteiligten, die in so einem Behandlungsprozess involviert sind, um eben Gruppentherapie dann, wenn man möchte und wenn es indiziert ist, eben auch umsetzen kann. Ja, ich verstehe. Jetzt habt ihr gesagt, wo das Projekt steht und wer alles daran beteiligt ist. Wie sieht es denn jetzt im November 2025 mit Zwischenergebnissen aus, sowohl was so die Literatur angeht, aber auch eben die Zahlen oder eure Ziele, was die Kolleginnen und Kollegen angeht, aber auch die PatientInnen, habt ihr Zahlen genannt. Wo steht ihr aktuell?
Ja, genau. Also wir haben vor allem jetzt Ergebnisse aus diesem ersten explorativen Literaturreview, den ich vorhin schon beschrieben hatte. Der ist ja so mehr oder weniger abgeschlossen. Und wir haben aufgrund von unserer Recherche da für jede Diagnosegruppe so übersichtliche, wir haben die Evidenzexposés genannt. Also wir haben sozusagen pro Diagnose so ein, ja, ungefähr A4-Blatt sozusagen, aber sehr übersichtlich gestaltet, dass eben die Evidenz zusammenfassen soll zu den verschiedenen Diagnosen. Und ja, also da gab's, da sind einfach auch die verschiedenen Arbeiten, die wir gefunden haben, beschrieben. Zum Beispiel kann ich sagen, dass mehrere systematische Übersichtsarbeiten gab, die beispielsweise vielversprechende Effekte von Gruppen Physiotherapie bzw. Bewegungstherapie auf die Sturzhäufigkeit bei älteren sturzgefährdeten Menschen identifiziert haben. Da gab es zum Beispiel einiges. Oder für den Bereich Rückenschmerzen gab es zum Beispiel auch positive Effekte von Physiotherapie, Gruppentherapie auf die Schmerzintensität. Also das waren so Ergebnisse, die dann da jetzt so drinstehen. Und diese Evidenzexposés haben wir dann eben, wie schon gesagt, dass wir ja mit dem Beirat viel da gesprochen haben, auch um diese Diagnosen auszuwählen. Und die haben wir dann dem Beirat vorgelegt. Der hat die sichten können. Es soll dann auch noch eine Publikation dazu geben, zu dieser Vorrecherche, aber das ist momentan noch in der Mache. Genau, aber das ist so ein erstes Ergebnis. Und dann läuft eben diese Befragung und Stand, gestern war das, glaube ich, ein Kollege hat gestern noch einmal kurz den Stand rausgesucht, haben wir 67 komplett ausgefüllte Fragebögen von TherapeutInnen. Das ist schon mal ein bisschen was, aber es ist natürlich auch noch Luft nach oben. Und eben das sah jetzt schon ganz gut aus. Die hatten Erfahrungen in verschiedenen Bereichen, werden da unter anderem abgefragt, welche Erfahrungen sie hatten zu den verschiedenen Diagnosen. Und da waren zum Beispiel 20 dabei, die Erfahrungen zu Rückenbeschwerden, also Gruppen mit Patienten mit Rückenbeschwerden angegeben haben oder auch für diesen Bereich Gang, Mobilität, Sturzgefährdung hatten auch 19 gesagt, dass sie da schon was gemacht haben. Genau, das ist sozusagen der Zwischenstand hierzu. Und zu diesem anderen Projekt, das ich schon angesprochen hatte, diesem systematischen Review, dieser systematischen Übersichtsarbeit, die jetzt gerade losgegangen ist. Da kann ich vielleicht berichten, dass wir ziemlich viele Suchtreffer hatten, also über 8000, ja, Quellen, die wir uns da jetzt durchschauen. Und da sind wir aber jetzt gerade noch relativ am Anfang. Also es läuft dann so, dass man sich halt jede Quelle einmal zuerst auf Titel-Abstract-Ebene anschaut, also und schaut, ist, könnte das was sein? Und wenn das was ist, dann geht man weiter auf die Volltext-Ebene und schaut sich wirklich den gesamten Artikel an. Genau, das machen wir jetzt gerade.
Verstehe, vielen Dank.
Darf ich vielleicht als Ergotherapeut an der Stelle noch mal kurz ergänzen, dass die wunderbare Literaturrecherche, die ihr gemacht habt, Angelika, für Ergotherapie zu dem Ergebnis kam, dass Energiemanagement-Schulungen für multiple Sklerose-Erkrankungen beim Fatigue-Management sehr sinnvoll und sehr hilfreich und auch erfolgreich sind, dass man auch mal ein konkretes Beispiel hat. Und da geht es dann in unserem Leitfaden auch wahrscheinlich sehr wahrscheinlich um diesen Punkt. Und was ich auch noch sehr positiv fand, wir haben dann bei den Praktikern gefragt, wie viel Energiemanagement-Schulungen gibt es denn hier eigentlich in Deutschland? Und da gibt es schon auch einiges. Und was ich noch angenehmer fand, wenn wir so eine internationale Literaturrecherche machen und nach Evidenz suchen und dann uns die deutschen Programme angucken, haben die miteinander zu tun oder ist das was völlig anderes? Und da fand ich ganz angenehm, dass die relativ kongruent sind, sodass die deutschen Ergotherapeutinnen also keinen Humbug machen, sondern evidenzbasiert arbeiten und wir das im Leitfaden auch da Bezug zu nehmen können. Das fand ich auch eine schöne Erkenntnis.
Das ist ja auch wichtig. Ich meine, es gibt ja sicherlich auch Durststrecken in so einem Projekt. Und ich meine, ne, Angelika, du hast es am Anfang schon gesagt, die Literaturrecherche und gerade systematische Übersichtsarbeiten, die können ja auch nur so gut sein wie die Daten, die dem zugrunde liegen. Und wir wissen alle, in den Therapiewissenschaften ist da auf jeden Fall, insbesondere bei uns hier in Deutschland, einfach noch wahnsinnig viel Luft nach oben. Ne? Und da ist es ja gut, wenn es doch eben Möglichkeiten oder Treffer gibt, die vielversprechend sind, dass man doch auch wirklich was Konkretes, und darum geht es ja bei der Umsetzung, Konkretes herausziehen kann. Okay, als nächstes würde ich natürlich gerne von euch wissen, also unser Podcast und wir von UP haben ja die Zielgruppe der Praxisinhaberinnen und Inhaber von ambulanten Heilmittelpraxen aller Berufe. Was haben denn jetzt und inwiefern, ihr habt es am Anfang schon angedeutet, es wird einen Leitfaden geben, inwiefern werden dann irgendwann unsere ambulant tätigen Kolleginnen und Kollegen mittel- bis langfristig davon profitieren, was ihr jetzt untersucht in den nächsten Jahren?
Leider ist es so, dass wirklich erst der Nutzen mittel- bis langfristig kommt, aber es gibt jetzt schon einen kurzfristigen Nutzen für die Praxeninhaber und vielleicht auch für uns, wenn nämlich die Praxeninhaber einfach mal auf priopec.de gehen und dort ist direkt prominent eine Einladung zur Befragung und dann könnten Sie bei der Befragung mitmachen. Das hat zwei Vorteile. Ihre Meinung zur Gruppentherapie erreicht uns. Und Sie könnten Ihre Patienten auch einladen, dass uns die Meinung Ihrer Patientin zur Gruppentherapie erreicht. Und die Therapeutinnen könnten in der Befragung dann ihre Bereitschaft erklären, dass sie vielleicht für den Praxistest zur Verfügung stellen. Wir haben nur 6 Praxen im Praxistest. Wir können nicht mehr verarbeiten. Aber wenn sich viele melden, haben wir eine gute Auswahl und die ausgewählt werden, haben natürlich auch ein bisschen Arbeit, wird aber der Aufwand vergütet und die sind aber dann ganz nah am Puls, ne? Die lernen den Leitfaden schon mal kennen, sie können dann ihre Auffassungen kundtun, wie der verbessert werden soll und so weiter. Also das wäre der kurzfristige Nutzen von wenigen Praxen. Denn dann so ein mittelfristiger Nutzen, das müssen wir noch mal ein bisschen überlegen, ob wir ab Mitte 2026 in unserem PrioPack-Portal so eine Chat-Funktion einbauen. Wenn wir dann auch ein bisschen mehr Informationen haben, welche Gruppentherapien, für welche Diagnosefelder Gruppentherapie sinnvoll sind, dass wir dann Anregungen von allen Leuten, die da interessiert sind, bekommen. Und je mehr Anregungen wir bekommen, desto eher würden wir vielleicht da auch eine Vernetzung starten, weil wir am Ende des Projektes auch eigentlich ein Netzwerk erreicht haben wollen, kann ich später nochmal drauf eingehen. Und der tiefer gehende Nutzen ist eben langfristig, weil der Leitfaden erst ab Herbst 2027 zur Verfügung gestellt wird. Und dann aber der soll er dazu nützen, Gruppentherapie einzuführen oder Gruppentherapie zu forcieren. Und ich glaube, Angelika hat auch gesagt, die Elemente des Leitfadens, weiß ich nicht, ob ich die jetzt nochmal wiederholen muss, aber ja, also da soll drinstehen, welche Programme eignen sich denn für den deutschsprachigen Raum für Gruppentherapie? Welche hinderlichen und förderlichen Faktoren gibt es denn bei der Einführung von Gruppentherapie? Und dann soll es da auch so kleine Checklisten geben von diesen hinderlich förderlichen Faktoren. Welche sind denn bei mir in meiner Praxis? Und dass man dann auch direkt prüfen kann, ist meine Praxis ready for change, ready for innovation? Also das wollen wir wirklich auch sehr ganz praktisch zum Durchchecken machen. Und wie erstelle ich einen Implementierungsplan, wenn ich gesagt habe, ja, ich als Praxis könnte das hier machen, ich habe die richtigen Patienten, ich habe die richtigen Therapeutinnen. Wie soll ich das denn jetzt zeitlich durchplanen und wie setze ich das um? Da gibt es aus der Implementierungswissenschaft ja auch ganz gute Checklisten. Und das wollen wir alles bereitstellen, damit das alles gut klappt. Und das ist der langfristige Nutzen, den die Therapeutin dann haben. So hoffen wir.
Danke, das klingt sehr vielversprechend, denn unsere Erfahrung ist auch, wir haben ja bei UP viele unternehmerische Themen, die manchmal mehr oder weniger Spaß machen können. Und da erhöhen wir natürlich auch die Umsetzungswahrscheinlichkeit und wir kriegen ja auch häufig die Rückmeldung eben, dass so Checklisten oder so Anleitungen oder eben auch mal so ein, sag mal, beispielhafter Zeitplan oder so einfach wahnsinnig dazu beitragen kann, es wirklich dann in der Praxis auch umzusetzen. Denn sind wir ehrlich, unsere Kolleginnen und Kollegen da draußen in den Praxen haben ja einfach wahnsinnig viel zu tun. Lange Wartelisten und die Bürokratie, die mit so einer ambulanten Heilmittelpraxis verbunden ist, ist ja auch immens. Da ist ja alles, was das fördert, ist, sowas umzusetzen, einfach total willkommen, ne? Also ja, dann freuen wir uns jetzt schon mal alle auf 2027, wenn der Leitfaden dann geprüft und veröffentlicht wird. Du hast ja schon einen kurzen Ausblick gegeben. Vielleicht gehen wir da noch mal ein bisschen mehr drauf ein. Was steht jetzt? Also du hast gesagt, wer sich beteiligen kann. Wir verlinken gerne die Seite, die du erwähnt hast, in den Shownotes. Da könnt ihr dann draufklicken und eben alles Weitere dort finden. Was kommt jetzt als nächstes? Was?
Ja, also als nächstes kommt 2026 und da, als nächstes kommt Weihnachten und dann 2026. Und da werden wir, wie gesagt, den Leitfaden erstellen und den Praxistest vorbereiten. Bis Weihnachten oder noch darüber hinaus läuft aber die Patientenbefragung und da sind wir noch ein bisschen hinten dran. Von daher freuen wir uns, dass wir vielleicht auch über diesen Podcast hier ein bisschen dafür Werbung machen dürfen, dass die Therapeutinnen ihre Patienten einladen, an unserer Online-Umfrage teilzunehmen. Um mal die Dimension klar zu machen, im Moment haben 30 Patientinnen und ihre Meinung zu Gruppentherapie kundgetan und wir brauchen aber 300. Also wir sind da noch ein bisschen hinten dran. Von daher sehr gerne einladen. Wir haben auch schon Wege. Wir werden an anderen Stellen nachfragen, also bei Selbsthilfeorganisationen, bei Reha-Kliniken. Aber dann sind wir schon im Bereich, dass wir nicht mehr in der ambulanten Therapie sind, aber wir brauchen trotzdem die Patientenperspektive für Grupptherapieerfahrung. Von daher ladet eure Patientinnen ein. Das ist auch nicht, kein schlimmer Fragebogen, ist kurz und geht gut. Das wäre so eine Geschichte. Was auch im nächsten Jahr schon passiert und die Therapeutin auch machen können, immer wieder auf diese Seite priopec.de gehen und gucken, ob es da gute Informationen gibt und vor allem auch uns ihre Anregungen schicken, bei Kontakt zu uns einfach eine E-Mail schicken und sagen, warum habt ihr nicht das und das oder könnt ihr nicht mal so und so? Und da entsteht dann eben vielleicht dieses Netzwerk. Das würde ich mal für 26 versuchen anzupeilen und 27 kommt der Leitfaden. Und dann, den werden wir natürlich auch forcieren. Also online, der steht dann online kostenlos zur Verfügung und werden das auch in den therapeutischen Medien und wissenschaftlichen Zeitschriften entsprechend publizieren. Und vielleicht nochmal zu diesem Thema Netzwerk. Unser Traum wäre natürlich, dass ein Netzwerk aus Praxen und Verbandsberatungspersonen und Fortbildungsakteuren entsteht, was dann auch eine gewisse Eigendynamik hat, weil wenn das Projekt irgendwann endet, dann soll aber die Implementierung von Gruppentherapie weitergehen. Und wir haben das auch schon ein bisschen vorbereitet mit diesem anderen Review. Wenn wir dann Studien zu anderen Diagnosefeldern haben, dann nehmen wir das schon mit rein. Und dann soll es vielleicht auch eine Leitfadenerweiterung geben für andere Diagnosefelder. Das muss dann aber der Berufsverband, die wissenschaftlichen Gesellschaften und die Therapiepraxen selber stemmen. Ich glaube, das ist so ein bisschen dieses Forschungsprojekt kann eben einen Anschub geben für so ein Netzwerk. Und eigentlich funktioniert es ja auch ganz gut, dass über, wie soll ich sagen, evidenzbasierten Wissenstransfer und Fortbildung das ja auch dann immer direkt an die Praktiker geht. Aber da noch mal ein bisschen einen Schub in Richtung Gruppentherapie zu geben und da ein Netzwerk zu haben, das wäre so ein bisschen unser Traum. Dann würden wir 2028 dastehen und uns auf die Schulter klopfen und allen Beteiligten.
Ich habe vor Monaten habe ich ein Interview geführt mit dem Universitätsklinikum Münster. Die haben eine Studie, die Thesisstudie gemacht zu Sprachentwicklungsstörungen und eben Online-Therapie, Gruppentherapie und Intensivtherapie. Und auch da, ne, es steht ja in der Heilmittelrichtlinie, habt ihr ja auch schon gesagt, hilft es natürlich auch absolut in der Argumentation neben dem, wie setze ich es denn jetzt wirklich konkret um? Das ist so ein bisschen wie mit Videotherapie. Während Corona haben sich viele darauf eingelassen. Geht natürlich irgendwie in der Logopädie noch besser. Physiotherapie hat es dann schon Grenzen. Aber auch da, was hilft dabei, einfach am Ball zu bleiben und es umzusetzen? Und eben von der anderen Seite auch gegenüber allen, dann, wenn man eben Ergebnisse so einer Studie hat, ich sag mal, Nachweise zu haben, guck mal, das hat das und das bei den Patienten funktioniert es wirklich und die Programme können es sein, dass man auch da Argumente den vielleicht skeptischen Patientinnen und Patienten gegenüber, den Eltern von Kindern zum Beispiel oder eben auch manchen verordnenden Ärzten, wenn die Einzeltherapie als Goldstandard weiterhin gesehen wird, eben in der Hand hat, um möglichst dazu beizutragen, dass es besser oder häufiger umgesetzt wird, ja.
Vielleicht, weil Stichwort verordnete Ärzte, und darf ich noch ergänzen, ein Ziel ist, dass im Leitfaden auch Informationsmaterial bereitgestellt wird, so Template-artig, wo dann jede Praxis ihren Stempel drunter setzen kann. Wenn ich jetzt eine neue Gruppentherapie einführen will, wie kann ich die Ärzteschaft, die das verordnen soll, da kurz drüber informieren? Dass wir sowas da auch dann Templates und Flyer vorbereiten, dass sie dann schnell was an der Hand haben für eine gute praktische Umsetzung.
Ich freue mich drauf. Also ich denke, wir müssen 2027 auf jeden Fall nochmal miteinander sprechen. Wir versuchen jetzt, es zu verbreiten und euch dabei zu unterstützen, dass eben ihr da noch mehr Teilnehmende bekommt, die an den beiden Umfragen sich beteiligen. Ich bin gespannt, was ihr daraus macht. Es klingt sehr vielversprechend. Vielen Dank, dass ihr uns einen Einblick gegeben habt. Allen Hörerinnen und Hörern danke ich fürs Zuhören und wir sehen uns 2027. Vielen Dank.
Danke und
Vielen Dank.
tschüss.
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 Das war UP Podcast, der Podcast rund um Therapie und Praxis. Wir sprechen über Praxisführung, Unternehmertum und die digitale Zukunft der Heilmittelbranche. Immer donnerstags könnt ihr eine neue Folge hören. UP Podcast erscheint bei Spotify, Apple Podcasts und Amazon Music. Folgt uns bei LinkedIn, Instagram und Facebook. Wir freuen uns auf euer Feedback und eure Kommentare. Bis zum nächsten Mal.